Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und mein heutiger Gast ist Kilian Minderlein. Ja, hallo Kilian, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke für die Einladung und von mir ein herzliches Servus auch aus München in diesem Fall.
Ja, sehr gerne. Und ja, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Investment sprechen. Ein Thema, was nicht so stark repräsentiert ist hier bei uns im Podcast, aber das soll sich zukünftig gerne etwas ändern. Ganz am Anfang gab es schon mal einige Folgen zu dem Thema. Jetzt greifen wir das Thema mal wieder auf. Und ja, schön, dass du heute zu diesem Thema da bist. Und lass uns doch erstmal, bevor wir gleich inhaltlich einsteigen zu dem Thema, wo du herkommst, nämlich von Erste Asset Management, erzähl doch erstmal ein bisschen, was ist denn oder wie war denn eigentlich dein Weg in die Investmentszene rein?
Naja, also ich habe tatsächlich schon viele Stationen durchgemacht. Ich habe ganz klassisch eine Bankausbildung gemacht, damals bei der UniCredit, war dann zwischenzeitlich noch bei einer Genossenschaft und bei einer Sparkasse, bin dann tatsächlich zur Plattform gekommen, zur eBase, jetzt FNZ Bank, und von der FNZ quasi zur Erste Asset Management. Nebenbei habe ich mir noch den Spaß gegönnt und über die Frankfurt School of Finance and Management studiert, habe dann den Bankfachwirt noch gemacht, den Bankbetriebswirt und den diplomierten Bankbetriebswirt, und habe quasi immer darauf geachtet, dass mir ja nicht langweilig wird, und bin quasi so meinen Weg gegangen. Ja, das scheint jetzt vielleicht nicht der klassische Karriereweg ins Asset Management zu sein, aber es hat tatsächlich auf dem härteren zweiten Bildungsweg, möchte ich mal sagen, als Vollzeitarbeitender und Studierender doch auch funktioniert.
Ja, ja gut, der klassische Weg wäre wahrscheinlich irgendwie BWL, VWL oder Jurastudium und dann wahrscheinlich über eine renommierte Hochschule in London oder in Frankfurt dann direkt irgendwo in die großen Banken rein. Haben dir die Zusatzqualifikationen, die du jetzt eben schon aufgezählt hast, also waren die notwendig oder sagst du, das war jetzt einfach nur nice to have?
Auf der einen Seite schon auch notwendig, weil man hat natürlich ein gewisses Wissen, was man sich dadurch aneignen kann. Man hat auch ein gewisses Mindset, was man dadurch bekommt auch. Man hat viele Kontakte zu anderen Häusern auf einmal bekommen. Also auch der Austausch zwischen den Kommilitonen ist oder war da sehr, sehr wertvoll. Braucht man es tatsächlich für einen Job im Sales? Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass man viel im Beruf lernen kann. Ich glaube, das trifft aber auch auf viele andere Berufe zu. Es gibt genügend Beispiele in der Wirtschaft von Quereinsteigern, die das tagtäglich beweisen, dass es auch anders funktioniert. Unterstützt es hier und da? Ja, gerade wenn man irgendwo sich bewirbt und der Chef sieht, okay, der ist fleißig und der macht auch nebenbei was und ist sich auch nicht, sagt man salopp, zu schade dafür.
Ja.
Wird jetzt jede Formel, die ich irgendwo mal gelernt habe und jeder Buchungssatz abgefragt tagtäglich? Nein. Und selbst wenn auch so Portfoliotheorie, das man mal gelernt hat, wie setzt sich ein Portfolio zusammen, was sind die Risiken, was muss man beachten? Das sind lauter Sachen, die einem momentan, mittlerweile, ich sage mal, fast der PC schon sagt und man da weniger mit dem Taschenrechner davor sitzt.
Ja, okay. Aber gut, auch im Sales wird es dich ja wahrscheinlich ein bisschen unterstützen, wenn du mit größeren Kunden oder so sprichst, wo ja denn doch schon eher auch ein anderer Sprachgebrauch herrscht, sag ich mal, wo man mit gewissen Fachbegriffen um sich wirft. Und dann ist das, glaube ich, schon ganz gut, wenn man da tief drin ist in der Materie, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem die meisten Gesprächspartner haben doch auch ein Studium oder Hochschulstudium. Und wenn man denen dann es klingt jetzt zwar ganz lapidar, ja, aber wenn man den auf Augenhöhe trifft, ist es natürlich ein anderes Standing, das man dann hat im Gespräch, als wenn man, und so blöd es tatsächlich klingt, nichts auf der Visitenkarte stehen hat.
Ja. Ja, es ist so. Manchmal macht das dann doch noch irgendwas aus. Okay, und welche Erfahrungswerte aus deiner FNZ-eBase-Zeit bringst du jetzt mit in deine Tätigkeit bei der Ersten?
Naja, auf der einen Seite kenne ich durch die Tätigkeit davor sehr, sehr viele Leute in der Branche, was natürlich ultra hilfreich ist.
Ja.
Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie dieser Wholesale-Markt, der Vermittlermarkt, der Maklermarkt tickt. Welche Fonds, welche Produkte hier und da sehr, sehr gern und bevorzugt genommen werden und wo ich jetzt quasi mit den Kontakten und mit gegebenenfalls auch anderen Produktlösungen parat bin und sagen kann, Mensch, ich weiß, das sind so die, ich sag mal, die 5, 6, 7 Standardfonds, die man überall sieht, ja, sei es jetzt ein Flossbach mal oder Fonds von D&E oder wie auch immer, ja, und kann dann quasi hier und da auch mal Nischen abdecken, wo ich weiß, da gibt es wenig, ich will nicht sagen Konkurrenz, Mitbewerber, klingt dann schöner, und habe dann gegebenenfalls vielleicht sogar die besseren Alternativen. Und das ist natürlich schon ein wertvoller Erfahrungsschatz, ja. Also einfach mal zu wissen, wie funktioniert dieser Markt überhaupt, und wie funktioniert so dieses auch Konzept mit den Pools, ja, wo die Makler und Vermittler angeschlossen sind.
Ja.
Und auf der anderen Seite eben auch das Produkt-Know-how und Wissen, dass man weiß, okay, es gibt noch so viel mehr Fonds, so viel mehr Asset-Manager-Anbieter, so viel mehr Möglichkeiten, die der Einzelne hat. Und also das ist schon extrem hilfreich gewesen für den Start und ist weiterhin auch hilfreich, ja.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, Pools. Sind die Makler, mit denen ihr in der Masse zusammenarbeitet, tatsächlich bei Pools angebunden oder ist das jetzt bei der ersten jetzt anders als vielleicht bei eBay noch?
Naja, man hat jetzt natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, weil bei der eBay habe ich natürlich auch nur die Makler oder Vermittler kennengelernt oder überwiegend die mit der eBay halt zusammengearbeitet haben und in Kontakt getreten sind. Ja?
Ja.
Heißt, viele, die bei anderen Plattformen wie jetzt der Comdirect, DAP oder FFB sind, die habe ich zum Teil nie kennengelernt oder gesehen. Ja, das ist jetzt anders und das ist natürlich schon nochmal was das Gebiet deutlich erweitert, sage ich jetzt mal, ja.
Mhm.
Und auf der anderen Seite haben sich natürlich auch, also ja, das Aufgabengebiet insofern auch verändert, dass ich sage, für eine Plattform zu arbeiten, ist man dann doch auch oftmals viel administrativ gebunden, weil Dinge nicht funktionieren. Da ist man eher mal der Feuerwehrmann, dass man Lösungen parat hat und dass man einfach Probleme behebt, die irgendwo in der Abwicklung auftauchen. Und jetzt bin ich eher der sagt, ich habe hier einen Produktkorb und versuche die passenden Alternativen quasi vorzustellen.
Ja.
Und das sind so diese, sagen wir, die Unterschiede im Arbeitsalltag.
Ja, okay. Zum Produktkorb kommen wir gleich noch. Dann lass uns mal auf deinen aktuellen Arbeitgeber eingehen. Erste Asset Management. Und ich bin vorhin schon selber oder auch in der Vorbereitung, also vorhin wieder und auch ich weiß, als wir den Termin vereinbart haben, direkt danach auch in eine Falle getappt, die du selber eben angesprochen hast. Denn wenn man euch googelt, sieht man ein kleines Icon und es, es kommt sofort der Gedanke, oh, die gehören zur Sparkassengruppe. Ja, erklär mal, was es damit auf sich hat und warum es eigentlich auch nichts damit auf sich hat.
Also die erste Asset Management ist der Asset Manager, der Vermögensverwalter, der erste Group Bank. Das ist die größte Bank Mittelosteuropas, ist eine Aktiengesellschaft an der Börse gelistet. Wir sind auch die größte österreichische Aktiengesellschaft, by the way. Und wir haben in Österreich im Endeffekt zwei Vertriebskanäle, wenn man so will. Wir haben die erste Bank, die mit diesem Sparkassen-S auch auftritt. Und wir haben tatsächlich auch in Österreich die Sparkassen als Vertriebswege, wenn man so will.
Ja.
Und dadurch, dass wir aber mit diesem Sparkassen-S in Österreich auftreten und die Sparkassen in Deutschland ja genau dieses S so haben, ja, kann man sagen, die gehören irgendwie auch zusammen, weil wir mit den österreichischen Sparkassen zusammenarbeiten.
Mhm.
Aber wir haben mit der rechtlichen Form der deutschen Sparkassen, die ja öffentlich-rechtlich sind, wenig zu tun, weil wir sind eine Privatbank, also wir werden deutlich näher im Vergleich an einer deutschen Bank mit einer DWS zum Beispiel.
Ja.
Wenn man es so sehen will.
Mhm.
Und das nächste ist, wir sind zwar die größte Bank Mittelosteuropas, unsere Bekanntheit, ich sag's immer spaßhalber, endet in Passau und Freilassing. Also wenn man Passau und Freilassing die Leute noch fragt, dann kennt man uns vermutlich noch. Wenn man noch ein bisschen weiter nach Deutschland reingeht, dann schwindet die Bekanntheit signifikant. Und das ist natürlich ja schon ein Thema, wo ich sage, man muss ja auch erstmal erklären, von welcher Bank kommt man, von welchem Anbieter kommt man. Hin und wieder sagt dann der eine, ja, stimmt, ich war beim Skifahren in Kitzbühel in St. Anton. Ich habe, stimmt, erste Bank, ja, habe ich schon mal gesehen. Aber halt fälschlicherweise mit dem Sparkassen S werden wir halt dann oft mal mit der deutschen Sparkasse in Verbindung gebracht, aber mit der haben wir tatsächlich auf dem Papier nichts zu tun.
Ja, okay. Wo kommt ihr denn her? Also das ist ja, wenn man jetzt, ich habe ja viel mit dem Marketing auch zu tun und so weiter, und wenn man jetzt erste Asset Management liest, könnte man ja auch denken, hey, das ist ein cleverer Name, der jetzt in den letzten Jahren entstanden ist. Ist das so oder wie lange gibt es euch schon?
Also uns gibt es seit knapp 60 Jahren, also wir sind Mitte der 60er quasi gegründet worden damals. Tatsächlich kann man hier auch wieder eine Parallele ziehen. Ich glaube, die DK ist auch so ähnlich in dem Rahmen gegründet worden. Heißt, uns gibt es jetzt schon seit einigen Jahrzehnten. Wir hießen auch zeitlang eine erste Sparinvest. Und natürlich ist das Englisch auch in Österreich irgendwann angekommen und man hat sich dann entschlossen zu sagen, Asset Management hört sich dann natürlich etwas professioneller und besser an. Und genau, so kam dann quasi, wir haben über, wenn man so will, sechs Jahrzehnte, hatten wir drei verschiedene Namen und wie gesagt, beim aktuellen, ja, man muss halt auch immer mit der Zeit gehen.
Ja, ja, okay. Und ja, was zeichnet euren Kern der Marke aus? Also wofür steht ihr inhaltlich?
Also inhaltlich stehen wir tatsächlich so für das Grundthema Nachhaltigkeit beispielsweise. Auch wenn es ein abgedroschener Begriff ist, meines Erachtens, weil das Thema Nachhaltigkeit, unter uns gesagt, ich persönlich kann das Wort auch schon nicht mehr hören, ja, weil es einfach viel zu inflationär verwendet wird. Ja.
Ja.
Und egal, wo man hinschaut, egal, ob ich mir heute Schuhe kaufen möchte, ob ich mir heute ein Auto kaufen will und irgendwie einen Laptop, alles ist irgendwie auf einmal nachhaltig und alles wurde aus nachhaltigen Ressourcen und sonst was. Und das ist halt ein Thema, ich glaube, das geht vielen Menschen so, die können dieses Wort einfach nicht mehr hören. Ja.
Ja.
Aber mir fällt auch kein anderes Wort dafür ein. Also wo ich sage, was könnte man sonst dafür nehmen? Und wir haben zum Beispiel, also da sind wir tatsächlich Erste, Wortwitz, bisschen Vorreiter gewesen. Wir haben 2001 zum Beispiel schon den ersten Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt. Mhm. Also 2001, da hat, ich glaube, noch keiner in Deutschland an dieses Thema Nachhaltigkeit oder auch ESG, ich nenne es mal diese drei bösen Buchstaben, hat dran gedacht. Da haben wir schon den ersten Fonds aufgelegt. Wir haben dann auch 2006 zum Beispiel schon eine Kooperation mit dem österreichischen WWF beschlossen, ja. Also in Österreich haben wir hier zum Beispiel schon auf knapp 5 Millionen Euro Verwaltungsvergütung verzichtet, die wir gespendet haben an den WWF. Also heißt, was will ich damit sagen? Wir sagen es nicht nur, wie viele andere, dass wir nachhaltig wären. Wir versuchen es auch tatsächlich zu implementieren und was Gutes zu tun, ja.
Ja.
Und haben dann auch entschlossen, also diverse gruppenweite Richtlinien, also nicht nur die für uns im Asset Management gelten, sondern die gesamte Group hat so Richtlinien auferlegt. Und hier und da gibt es dann doch mal auch Konfrontationspotenzial. Ja, aber man muss halt über Dinge auch reden. Und ich glaube, nur über die Kommunikation kann man auch viele Dinge heilen.
Ja, ich habe kürzlich, ich glaube, es war ein Fernsehbeitrag, gesehen, der perfekt zu dem passt, was du sagst, dass eben dieser Begriff Nachhaltigkeit so ein bisschen abgenutzt und teilweise auch Augenbrauen nach oben ziehen hervorbringt, weil da ging es darum, dass, ich glaube, es ging um Kleidung, die in der dann halt irgendwie recyceltes Material aus Pfandflaschen verarbeitet wurde oder irgendwie, ich weiß nicht, ob es Kleidung war oder irgendwelche anderen Textilien, aber ich glaube, es war auf jeden Fall im Bereich Textilien. Und dann ist eben durch irgendwelche Reportagen und Recherchen ist rausgekommen, dass in der Herstellung folgender Prozess abläuft. Es wird halt einfach x-beliebiges Kunststoff genommen, zu PET-Flaschen verarbeitet, damit die dann wieder geschreddert werden, um dann eben als recyceltes, also es war mal eine Flasche und jetzt ist es eine recycelte Flasche in dem Material. Also es wird halt einfach ein Haufen Plastik zu Flaschen gemacht, damit man dann sagen kann, ich habe Flaschen recycelt. Also die Flaschen haben nie eine Flüssigkeit gesehen. Und wenn man sowas dann hört, dann ermüdet das natürlich, sich mit diesem Thema gerne zu beschäftigen.
Ne? Ja, das ist klar. Ich meine, es geht jetzt, wenn ich mir die Branche anschaue, ist es ja in der Fondsbranche oft nicht anders, ja. Also ich sehe oft Fonds, die sind als nachhaltig irgendwo klassifiziert oder eingestuft, aber warum diese Fonds nachhaltig sind, ja, sieht man nicht oder weiß man nicht.
Ja.
Oder wenn ich mir dann, es gibt ja diese Artikelverordnung der EU, ja, Artikel 6, 8, 9 zum Beispiel. Mhm. Ich habe schon öfter mal Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds gesehen, wo ich mich bis heute frage, wie kann das sein? Also wenn ich zum Beispiel überlege, wie wir an diesen Prozess rangehen und sagen, jeder Kunde zum Beispiel, der bei uns einen Fonds kauft und egal welcher Fonds, egal ob Artikel 6, 8, 9, weiß, bei uns, wir investieren zum Beispiel in keine Produzenten von Kraftwerkskohle oder in keine Produzenten von kontroversen Waffen. Das sind so eben groupweite Standards, die wir über alle, und wir haben jetzt doch mittlerweile 80 Milliarden Assets, die wir drüber gelegt haben.
Ja.
Und in den Nachhaltigkeitsfonds, also Artikel 8 und 9, haben wir halt zusätzliche Ausschlüsse, wie zum Beispiel, wir investieren in keine Ölunternehmen oder in keine Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder Arbeitsrechtsverletzungen nachgewiesen haben, etc. Ja? Oder Kinderarbeit beispielsweise, Nahrungsmittelspekulation.
Ja.
Und wenn ich mir dann andere Fonds ansehe, die Artikel 8 haben und in ein Unternehmen überwiegend investieren, die für uns zum Beispiel nach Artikel 8 überhaupt nicht mehr investierbar sind, regt es halt doch ein bisschen zum Nachdenken an. Ja. Und es gab hier und da schon den einen oder anderen Greenwashing-Skandal, nicht ohne Grund, wie ich finde. Und man sollte halt auch, genau wie du schon sagst, immer genau drauf schauen, wie ist es denn, wie sind die Definitionen genau gesetzt?
Ja.
Und warum ist das so, wie es ist, ja? Und dass sich Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei Fonds ja auch, dass sich Nachhaltigkeit und Rendite nicht ausschließen, wie oftmals auch gehört wird, das beweisen auch unsere Strategien relativ häufig.
Ja, okay. Und bei Nachhaltigkeit geht es jetzt aber bei euch nicht nur um Strom und Energieerzeugung, sondern ESG ist ja ein globaler, komplexer Ansatz. Da geht es ja nicht nur so, wie vermeintlich der Verbraucher jetzt denkt, hey, nur um grüne Energie oder irgendwas. Welche Themenschwerpunkte setzt ihr da oder habt ihr da spezielle Bereiche, in denen ihr besondere Expertise habt oder so?
Also wir haben tatsächlich ein eigenes, komplett eigenes ESG-Team oder ESG-Team, wie es so schön heißt, neudeutsch. Ja. Die sich genau damit auseinandersetzt und wir haben eine eigene App gegründet, diese sogenannte ES Genius. Mhm. Und hier speisen wir Daten von MSCI und ISS ein, also zwei relativ bekannte Datenlieferanten. Ja. Und während MSCI mehr so die quantitativen Daten liefert, ja, dass wir wissen zum Beispiel, wie viel Prozent vom Umsatz wird mit, ich sag mal, Öl gemacht, beispielsweise, ja. Und wie viel Prozent des Umsatzes gehen da und da in die Richtung, ja? Liefert ISS tatsächlich mehr so das Qualitative, weil ISS weltweit mit sehr, sehr vielen NGOs zum Beispiel zusammenarbeitet. Mhm. Und wenn hier und da Arbeitsrechtsverletzungen passieren, können wir nicht mehr in unsere nachhaltigen oder auch streng nachhaltigen Fonds investieren. Also bestes Beispiel, was ich auch gern bringe, ist Amazon in den USA. Amazon ist nach den streng nachhaltigen Kriterien für uns zum Beispiel nicht investierbar. Also nicht, weil wir sagen Internet, Verpackung, sonst was, ja.
Ja.
Sondern weil wir sagen, Amazon unterbindet in den USA zum Beispiel die Bildung von Gewerkschaften. Amazon macht, also trackt die Mitarbeiter, dass sie sagen, wie viele Kilometer laufen die im Lager am Tag. Amazon beschränkt teilweise ja auch die, ich nenne es mal ganz salopp, die sogenannten Pipi-Pausen, ja, dass man sagt, kein Mitarbeiter darf länger als 90 Sekunden auf der Toilette sein. Und solche Faktoren spielen halt damit rein, die gemeldet werden, die überprüfen das, ist es korrekt, stimmt es, ist was dran oder ist nichts dran, ja.
Ja.
Und wenn die wirklich dran oder wann was dran ist, dann führt es bei uns auch knallhart zum Ausschluss. Und dann sagen wir, ist für uns nach unseren Kriterien nicht mehr investierbar. Und das Universum ist ja trotzdem noch groß genug. Ja, ich meine, Amazon ist zwar jetzt ein prominentes Beispiel, aber so gehen wir an die Sache zum Beispiel ran, weil halt eben auch Nachhaltigkeit oder ESG über das Thema Energie hinausgeht.
Ja.
Und viele denken ja beim Thema ESG auch immer nur an Energie und Solarparks, Windparks, sonst was. Ja.
Ja.
Ist aber im ESG noch das Social und das Governance, also diese unternehmerische Verantwortung und die soziale mit drin steckt.
Ja.
Das wird halt leider, muss man sagen, auch zu häufig übersehen.
Ja, und wo holt ihr euch diese Informationen her?
Eben von MSCI und ISS, also die Datenlieferanten.
Ja, okay, also da stecken diese Daten auch schon drin.
Genau.
Ja, okay.
Also nächstes Beispiel, die Bayer in Deutschland, die Bayer AG, die macht noch einen gewissen Anteil ihres Umsatzes mit Phosphor. Mhm. Phosphor wird leider immer noch für Waffenproduktion in der Welt verwendet teilweise und führt halt bei uns zum Beispiel zum Ausschluss.
Ja.
Also nur ein Beispiel, ja, bei Bayer kommt natürlich noch das Monsanto dazu und Gentechnik, ja, das ist auch sehr kontrovers, ja, gerade mit dem Roundup. Aber nur, dass man weiß, okay, mit Phosphor macht Bayer noch einen gewissen Prozentsatz an Umsatz und das würde alleine bei uns zum Beispiel schon zum Ausschluss führen, weil es halt ein Datensatz ist, der von MSCI geliefert wird zum Beispiel. Ja.
Weil es generell gemacht wird oder weil es eine gewisse Höhe im Prozentsatz übersteigt?
In dem Fall, weil es generell gemacht wird und sobald in den nachhaltigen Portfolien was mit Military drin ist, ist bei uns ein Ausschluss. Wir haben tatsächlich offiziell so eine 5%-Hürde eingebaut, die wir rechtlich dürfen. Wir versuchen aber immer, uns gegen Null zu bewegen, weil die 5%-Hürde haben wir als Selbstschutz, ja, dass uns quasi niemand an den Karren fahren kann, wenn doch irgendein Tochterunternehmen in Indonesien
beispielsweise
10% des Umsatzes damit macht, ja, und das findet irgendeiner heraus, weil irgendeinem Journalisten langweilig ist und der sieht es und denkt sich, ja, Mensch, dann hat man gleich einen nächsten Skandal.
Ja.
Und wir wissen ja auch leider, wie die Medienlandschaft teilweise funktioniert. Und von dem her versuchen wir da so sauber und unangreifbar wie möglich zu sein.
Ja, okay. Gut, lass uns mal von der Theorie in die Praxis kommen. Bist du sehr dicht jetzt am Vermittler oder was sind deine Hauptgesprächspartner?
Also ich bin sehr wohl auch dicht am Vermittler und am Makler, ich bin aber auch dicht an Banken, ich bin dicht an den Pools dran, also gerade was so das Veranstaltungsmanagement betrifft.
Ja.
Bin quasi in Personalunion, wenn man so will, für Deutschland Wholesale aktuell noch allein zuständig. Ich bekomme bald Verstärkung. Ich bin aber somit, muss ich dicht an den guten Vermittlern auch dran sein, die dementsprechend Volumen haben.
Ja.
Weil ich halt auch weiß, da kann es halt Sinn machen, ja.
Ja.
Ist es natürlich auch klar, solange ich aktuell noch alleine bin, werde ich mich nicht, so leid es mir auch tut, um jeden Einzelnen kümmern können, was ich auch gern wollen würde, aber irgendwann zerreißt es mich.
Ja.
Und ich muss natürlich auch mit den Pools sprechen, dass ich sage, ich kann auf Veranstaltungen, auf Messen präsent sein, ich kann meine Vortragslots bekommen, ich bekomme meine Webinare etc.
Ja.
Ich darf aber auf der anderen Seite auch die Banken nicht vergessen. Also ich spreche auch mit Sparkassen zum Beispiel, ich spreche mit Online-Banken, ich spreche auch mit Versicherern im Unit-Link-Geschäft. Heißt, gerade jemand, der auch Fondspolicen abschließt, haben wir auch einige Versicherer, die unsere Strategien teilweise im Unit-Link, im Policenmantel drin haben.
Ja.
Und freue mich natürlich auch über jeden einzelnen Vermittler, der sagt, Mensch, die Strategie gefällt mir ganz gut, die hätte ich vielleicht gerne bei meiner Lieblingsversicherung drin. Und dann kommt auch mal die Anfrage aus dem Markt raus, ja. Habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal erlebt, dann freut es mich natürlich umso mehr, weil ich somit auch ein bisschen supported werde quasi.
Ja, okay. Und wenn du jetzt auf einen Vermittler, einen Makler triffst, der Potenzial hat aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht, was sind die Argumente, die du demjenigen mit an die Hand gibst, damit ihr eben jetzt, ich sag mal, eure 2-3 Klassiker aus eurem Hause jetzt, sag ich mal, dass er die in seine Portfolioplanung für seine Endverbraucher, für seine Anleger mit aufnimmt. Also wie holst du ihn ab? Wie grenzt du dich ab zum Wettbewerb, zu den Klassikern, die der Vermittler wahrscheinlich eh kennt, die du vorhin ja selber auch schon genannt hast?
Also mir ist auf der einen Seite, und so ehrlich bin ich auch, mir ist bewusst, keiner in Deutschland hat gewartet, dass die erste Asset Management jetzt Geschäft in Deutschland macht und sich jeder denkt, oh Gott sei Dank sind die endlich mal da.
Ja.
Das ist mir klar. Und insofern versuche ich halt erstmal zu eruieren, wie macht der Vermittler oder der Makler Geschäft? Also was sind so die Lieblingsfonds, die er momentan vertreibt oder auch schon seit Jahren vertreibt? Ja, was geht momentan gut? Was wird auch kundenseitig nachgefragt? Ja, wie geht er im Beratungsprozess um? Ja, wie geht er mit dem Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel um? Ja, weil viele sagen auch, ja, bei der Dokumentation schwierig. Ich mache das lieber dann, wenn der Kunde es möchte, so hintenrum, sage ich jetzt mal salopp, und versuche halt zu verstehen erstmal, okay, wie tickt der Berater und wie ticken auch die Kundenklientel, ja?
Ja.
Wenn ich jetzt einen sehr, sehr grünen habe, der sagt, Nachhaltigkeit steht ganz oben und ich habe mir auch ein Kundenklientel aufgebaut. Dem ist ganz wichtig. Mit dem kann ich anders sprechen als mit einem Makler und Vermittler, der sagt, Nachhaltigkeit ist für mich eigentlich gar kein Thema. Am liebsten hätte ich nur Rüstung und sonst was. Ja, weil man muss natürlich auch bedenken, dass ja das Thema ESG auch ein Stück weit Risikovermeidung sein kann. Also wie ich gerade schon angesprochen habe, eine Bayer ist aus diversen Gründen nicht mit drin. Wohl dem, der die letzten 5 Jahre keine Bayer im Depot hatte. Mhm. Oder wir hatten aufgrund unserer ESG-Vorgaben zum Beispiel auch keine Credit Suisse mit drin. Ja? Oder auch keine Wirecard. Heißt, wenn man das so sieht, als Risikovermeidungsmöglichkeit, ja, dann kann ich auch sagen, Nachhaltigkeit ist mir völlig egal, aber ich habe hier Strategien, die haben gegebenenfalls sogar eine bessere Rendite, nicht weil sie grün sind oder nachhaltiger, sondern weil sie einige Risiken vermeiden. Ja,
ja. Ist das, also kann man das systematisieren, diese Aussage, oder ist das jetzt, ich sag mal, in den 3 Fällen, die du genannt hast, jetzt eher Zufall?
Also man kann systematisieren. Wir hatten zum Beispiel ein Backtesting von unserer weltweit globale Aktienstrategie mit dem Portfolio, das wir zugrunde legen, zum MSCI World.
Ja.
Und wir haben einfach mal die Brutto-Performance verglichen auf 20 Jahre. Also wir haben uns keinen Zeitraum rausgesucht, wo wir sagen, Mensch, vom 18. August 2017 bis zum 23. Mai 2023 sah das besser aus, ja. Sondern wir haben einfach mal 20 Jahre zurückgerechnet und haben tatsächlich mit diesem Ansatz den MSCI World deutlich outperformed. Also während der MSCI World bei 500% plus lag, lagen wir ungefähr bei 700% plus. Und man sieht 200% mehr einfach nur mit ESG-Kriterien. Klar, wie gesagt, fairerweise Brutto-Performance, muss man nochmal wiederholen. Aber das kann ich auch jedem hinlegen, der sagt, da habe ich natürlich einen gewissen Vorteil damit. Ja? Weil ich halt viele Depot-Leichen, nenne ich es mal, oder ja, Fails nicht drin hatte im Depot.
Ja, das stimmt. Aber gut, auch netto betrachtet wäre das mit Sicherheit ja noch ein wäre da noch ein Alpha entstanden, das für den Kunden zu verbuchen wäre wahrscheinlich.
Genau, also netto ist immer noch trotzdem Alpha entstanden, ja, halt bei weitem nicht mehr so groß, ehrlich gesagt. Ja. Aber auf der anderen Seite, ein Makler oder Vermittler möchte auch von das leben, ja. Und von dem her sind natürlich auch, ja, so ehrlich muss man sein. Und wenn jemand auch zum Beispiel mit Serviceentgelten, Service-Fees arbeitet und die Bestandsprovision beispielsweise direkt an den Kunden wieder auskehrt und die thesaurieren lässt im Fonds, dann sind wir ja relativ nahe wieder an der Brutto-Performance dran.
Ja, das stimmt. Ja gut, und aber am Ende sind das ja auch gute Punkte, gute Argumente in der Beratung, weil, machen wir uns nichts vor, heutzutage sind ja viele Kunden, die sich mit dem Thema Investment beschäftigen, sind ja auch erstmal auf dem Pfad von ETFs und Co., weil einfach die mediale Präsenz dieses Thema Kosten im Bereich Kapitalanlage ist ja momentan ähnlich präsent, wenn nicht sogar noch präsenter als das Thema ESG. Ne? Ja. Und also ich würde behaupten, bevor sich jemand damit beschäftigt, dass er nachhaltig investiert, beschäftigt er sich wahrscheinlich, getrieben durch die Medien, erstmal damit, wie kann ich kostengünstig investieren. Ne? Und wenn ihr dann halt belegt, hey, wir können so einen Index halt outperformen, ist das ja erstmal per se ein gutes Zeichen und ein gutes Signal, gerade jetzt für unsere Leute, die hier zuhören als Vermittler und Makler, weil eben genau darum geht es ja, zu argumentieren, warum macht es trotzdem Sinn, in gemanagte Investmentfonds zu investieren.
Ja, richtig. Und das ist halt der Riesenvorteil, dass man sagt, aktives Management hat definitiv seine Daseinsberechtigung und zahlt sich weiterhin aus. Ich glaube tatsächlich, einfach, wer ganz nur blind den Markt kaufen möchte, ja, und auch dem Kosten ganz wichtig sind, der wird, sind wir uns ehrlich, auch um den ETF nicht mehr rumkommen, vermutlich. Wer aber tatsächlich auch hier und da eine Outperformance generieren möchte, also weil halt gerade in Nischenthemen oder in Mischstrategien, ja, in Multi-Asset-Fonds oder gerade auch auf der Rentenseite, ja, Fixed-Income-Bereich, da gibt es deutlich mehr Strategien, die ETFs outperformen als im Aktienmarkt zum Beispiel. Da zahlt sich aktives Management weiterhin meines Erachtens auf jeden Fall aus. Und das muss man halt auch mal dem Kunden erklären. Dass wenn ein Kunde mit Kosten um die Ecke kommt, dass man sagt, naja, ich weiß, deutsche Mentalität, Geiz ist geil und was nichts kostet, ist so nach dem Motto besser.
Ja.
Aber auf der anderen Seite kann man auch mal ins Feld führen, Qualität muss halt auch mal was kosten. Ja.
Ja.
Und es gibt halt auch einen Grund, warum immer noch BMWs und Audis durch die Straßen fahren, und nicht alle nur einen Skoda haben oder einen Dacia.
Ja, so ist es. Willst du mal die zwei Fonds kurz beschreiben, die bei euch jetzt die größte Rolle im Vermittlermarkt spielen?
Also wir haben jetzt relativ neu zugelassen in Deutschland. Der hat sich still und heimlich verdammt gut entwickelt. Tatsächlich einen Technologiefonds, den Erste Stock Techno, der, ich sag's mal, das Beste aus zwei Welten abbildet. Und dementsprechend auch hier schlagen wir die Benchmark, beziehungsweise offiziell hat der Fonds keine Benchmark, aber wenn ich jetzt mal den Nasdaq zugrunde lege als Technologieindex, ja, lassen wir den auch hinter uns. Weil er halt einfach sagt, auf der einen Seite bildet er Tech-Werte normal ab, also hat auch zum Teil die großen Tech-Werte drin. Auf der anderen Seite setzt er aber auf Megatrends innerhalb des Sektors, wo man sagt, der Kunde hat im Endeffekt das Beste aus zwei Welten. Auf der einen Seite hat er ein Tech-Investment in die großen Magnificent Seven. Auf der anderen Seite hat er Trendthemen wie Cybersecurity zum Beispiel oder auch künstliche Intelligenz, ja. Mhm. Die ein Performance-Bringer sind und das ist momentan eine sehr, sehr interessante Strategie, die auch sehr, sehr nachgefragt wird. Also die Absätze sprechen auch dafür, dass man sagt, oder dass ich sagen muss, da ist definitiv auch von vielen Selbstentscheidern sind Käufe mit dabei, wo ich jetzt aktiv noch keinen Vertrieb gemacht habe. Ja.
Cool.
Und auf der anderen Seite, was wir natürlich auch sehr, sehr gut können, ist halt das Thema tatsächlich erneuerbare Energien, weil nachhaltig und das ganze Thema, ja, da haben die Werte tatsächlich aufgrund der Zinssituation die letzten zwei Jahre mehr als stark gelitten. Und das sind halt Sachen, wo ich sage, die kann ich aktuell, und so ehrlich bin ich auch, schlecht in Schaufenster stellen, sagen, kauft es, weil es super, ja. Mhm. Und dann sieht man den Chart und denkt sich, ja, -20% auf zwei Jahre, was ist denn daran super? Weil dann kommt der Kunde wieder um die Ecke und legt den MSCI World dazwischen. Oder, ja. Aber dass man da halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann, muss halt eben bewusst sein. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Cleantech-ETFs anschaue, ja, da sind wir deutlich weniger stark gefallen.
Ja.
Also wenn ich mir den breiten Markt anschaue im ETF-Segment, die haben zum Teil -50% hinter sich, ja, und wir halt nur in Anführungsstrichen -20%.
Ja.
Und das könnte halt so eine interessante, sehr, sehr interessante Turnaround-Story werden für dieses Jahr, wo man sagt, Comeback der Erneuerbaren, weil die Nachfrage ist da, man sieht es auch, der Ausbau schreitet voran.
Ja.
China baut massiv aus erneuerbare Energien, also wenn man den Zahlen glauben kann, wird dieses Jahr, das allererste Jahr in der Geschichte Chinas, wo der CO2-Ausstoß sinkt im Vergleich zum Vorjahr.
Okay.
Weil China mittlerweile über 30% des Stroms aus Erneuerbaren bezieht, obwohl der Energiebedarf steigt. Auch in Deutschland, ich glaube, wir hatten letztes Jahr, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, haben wir über die Hälfte schon des Energiebedarfs aus Erneuerbaren gedeckt. In den USA, der IRA, der Inflation Reduction Act, ist auch nichts anderes als ein riesen Konjunkturprogramm für die Erneuerbaren mit Steuersubventionen, mit Rückerstattungen, mit Förderungen für den Bereich Erneuerbaren. Heißt, bei vielen Unternehmen, und darum ist die Performance auch etwas ausbaufähiger gewesen die letzten Jahre, waren die Auftragsbücher voll, ja, und die mussten Kapazitäten ausweiten. Und wenn ich halt Unternehmen Kapazitäten ausweite, dann brauche ich in der Regel, entweder habe ich das Eigenkapital, hatten natürlich die wenigsten,
ja.
Fremdkapital, damals noch zu 0% oder zu 2% finanziert, ja.
Ja.
Und wenn ich mir die kurzfristigen Refinanzierungskosten zum Beispiel in den USA anschaue, sind die innerhalb der letzten zwei Jahre von 3% auf 10% hochgeschnellt. Heißt, eine Solarfirma zum Beispiel, die Kapazitäten massiv ausgeweitet hat, hat auf einmal deutlich höhere Refinanzierungskosten, was natürlich auf den Kurs drückt.
Ja, das stimmt.
Genau, und das sind halt so Themen, warum die Kurse deutlich schwächer unterwegs waren als andere Branchen, sage ich mal. Und ein Stück weit, was natürlich auch mit reinspielt, ist halt das Preisdumping, was von den Chinesen betrieben wurde. Also
ja.
Die Solarmodule, die Chinesen momentan vor allem nach Europa, weniger in die USA aufgrund der Zölle, aber gerade nach Europa schwemmen, ist schon beachtlich.
Ja gut, und aber es ändert ja alles nichts daran, dass das langfristig immer noch eins der Megatrend-Themen eigentlich sein wird. Und dann ist irgendwann ist dieser Zwei-Jahres-Zeitraum oder Drei-Jahres-Zeitraum spielt wahrscheinlich keine Rolle mehr. Genau. Genauso wenig wie jetzt noch die 2008er Finanzkrise irgendwie noch eine Rolle spielt. Also ist alles ausgesessen und mehrfach wieder eingeholt, ja.
Genau, aber so ist es halt bei vielen Kunden leider und dazu ist halt ein Vorteil, dass ich selbst jahrelang in der Beratung war. Man sagt dem Kunden Anlagehorizont 5, 6, 7 Jahre, vielleicht sogar 10 Jahre und nach 1,5 Jahren läuft es nicht so und der Kunde kommt und sagt, war jetzt nicht so gut, ja. Dann sagt man wieder, naja, schau mal den Horizont an. Ich weiß, die Gespräche sind nicht angenehm, aber das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen, dass man sagt, wenn ich in Aktien investiere, brauche ich halt mindestens meine 6, 7 Jahre Horizont und sollte à la Costolani nicht mehr ins Depot schauen.
Ja, das ist, finde ich, an der Stelle auch nochmal ein guter Hinweis, gerade für jüngere Kollegen und Kolleginnen hier, die in das Beratungsthema einsteigen. Man muss wirklich, wenn man mit den Kunden, gerade wenn man auch größere Tickets eingesammelt hat, man muss eigentlich in den ersten 1, 2 Jahren, also ich sag mal übertrieben gesagt, muss man eigentlich vierteljährlich einen Termin mit dem Kunden machen. Kriegt man natürlich nicht hin, aber man muss wirklich schon auf der Hut sein. Und wenn stärkere Schwankungen an den Finanzmärkten da sind, dann auch wirklich vielleicht mal aktiv zum Hörer greifen und sagen, hey, bitte dran denken, wir haben uns langfristig ausgerichtet und so weiter. Also ich habe es jetzt gerade in den letzten, ja jetzt kürzlich nicht, aber so vor einem halben Jahr, habe ich wieder regelmäßig Gespräche gehabt, wo es genau darum ging, wo denn Strategien, die vor 1 oder 2 Jahren erst aufgelegt wurden für den Kunden, dass dann, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und also genau das, was du gerade beschrieben hast. Und man muss die Leute dann wirklich abholen, weil für die ist das dann ein emotionales Thema. Also die denken dann nicht mehr rational drüber nach. Die haben dann 10-20% verloren von, ich sag mal in Anführungszeichen, allem, was sie haben. Ne? Und dann kann ich auch nachvollziehen, dass das dann kurz mal schwierig wird, obwohl man vorher drüber gesprochen hat. Ne? Weil ein bisschen drüber zu erzählen, naja, es kann mal 10-20% schwanken, ja, wird schon passen. Aber wenn es dann wirklich passiert, und dann halt eben diese 10-20% vielleicht mal 10, 20, 30.000 Euro sind, dann sieht das bei den meisten dann doch schon wieder anders aus. Und gerade dann, finde ich, muss man als Berater eben auch da sein, damit der Kunde diese 20, 30, 40, 50.000 Euro Verlust nicht realisiert. Na, weil dann hast du ja wirklich ins Klo gegriffen, wenn du das zulässt, weil du halt vielleicht nicht gesprächsparat warst oder es einfach laufen lässt, dann kriegst du es halt nicht mehr gut gemacht, ne?
Das ist richtig, ja. Und wie gesagt, das macht ja einen Berater aus und drum bin ich ja immer noch ein Verfechter davon, dass man sagt, Beratung ist wichtig und gerade bei so einem komplexen Thema wie Finanzen und vielleicht, wenn ich einen Blick auf die Uhr noch eine kleine Anekdote erzählen kann, als ich noch Berater war, ich habe Portfolien gesehen, Kunde, Selbstentscheider, hatte 3 ETFs, zum Beispiel MSCI World, S&P 500 und Nasdaq, weil er dachte, er ist deutlich gestreuter unterwegs somit.
Ja.
Da ist aber das Klumpenrisiko dadurch erhöht, ja, weil er die großen Tech-Werte in allen dreien immer höher gewichtet hat quasi.
Ja.
War ihm so nicht bewusst. Oder der andere Fall hatte 3 ETFs, 3x MSCI World, iShares, Xtracker und Luxor, ja, dass er 3x dasselbe hatte eigentlich, war ihm gar nicht so bewusst.
Ja.
Und das zeigt mir einfach, dass die Beratung immer noch unersetzlich ist, gerade bei so einem komplexen und wichtigen Thema wie das Thema Finanzen.
Ja.
Und dass die Kunden tatsächlich oder viele Kunden Beratungsbedarf haben. Und nur weil einer denkt, eben nochmal das aufgegriffen, Geiz ist geil und Hauptsache billig und ich mache jetzt selber irgendwas bei einer Online-Bank, halt oftmals nicht zum Ziel führt. Und mich würde es tatsächlich, und jetzt wirklich letzter Satz, interessieren, wie es denn mal aussieht, wenn der nächste Börsencrash kommt und ich kann spoilern, der wird sicher mal kommen.
Ja.
Und die Kurse mal 30-40% fallen oder vielleicht sogar 50-60%, haben wir auch schon gesehen, dass der gesamte Markt mal 60% nachgibt. Würde mich tatsächlich interessieren, wie viele von diesen Selbstentscheidern wirklich durchhalten und im Markt bleiben und es aussitzen können. Gerade die keinen Berater haben, der sagt, Mensch, alles gut, Prognosen sehen so und so aus. Oder wir haben vielleicht sogar ein Mischportfolio aufgelegt, weil Rentenanteil ist auch wichtig, so ein bisschen Stabilität drin.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wie das in 10 Jahren mal sein wird, wenn wir zurückschauen und sagen,
ja.
Haben sie ja eben schon gewusst.
Ja, genau, da bin ich bei dir. Und weil am Ende ist dann ja der nicht gemachte Verlust ein deutlich besserer Gewinn, weil du halt dann, wenn der Markt dreht, halt mit viel mehr Asset wieder am Start bist Und gerade wenn du Mischportfolien hast, kannst du dann ja theoretisch sogar noch mit Rebalancing und sowas arbeiten und dann halt aus den Assetklassen, die nicht gefallen sind, dann einfach umschichten. Und klar, den goldenen Zeitpunkt wirst du nie erwischen. Wenn du Pech hast, geht's halt nochmal ein paar Prozente wieder runter. Wenn du andererseits Pech hast, hast du vielleicht die ersten 10% Turnaround schon wieder verpasst. Aber ich glaube, insgesamt ist das ein guter Ansatz, da auch weiterhin den Managern ein Feld zu überlassen und die Daseinsberechtigung nicht abzusprechen. Ja. Okay. Genau.
Und wenn man sich zurückschaut, also wenn man den Anlageerfolg immer betrachtet, ist das Timing tatsächlich, das macht den geringsten Prozentsatz aus. Am wichtigsten vom Anlageerfolg langfristig ist die Qualität des Depots und des Portfolios.
Ja. Wenn jetzt jemand mit dir direkt in Kontakt treten will, was ist der beste Weg?
Meine E-Mail-Adresse am besten. Gerne aber auch über LinkedIn connecten. Ja, also ja. Jeder, der meinen Namen kennt, findet mich auch auf LinkedIn. Ja. Am besten E-Mail-Adresse kilian.minderlein@erste-am.com.
Ja, packen wir in die Shownotes. Ja.
Genau.
Und ansonsten Kilian Minderlein bei LinkedIn. Erste Asset Management, das findet man auch relativ schnell, glaube ich. Und ja, cool. Kilian, ich danke dir vielmals. Ich glaube, wir haben hier mal einen guten Kickoff gegeben hier, um weiterhin wieder ein bisschen mehr über das Thema Investment auch zu sprechen. War gar nicht so viel zu eurem Produkt, aber sehr viel allgemeines Wissen, allgemeines Know-how. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Zeigt ja auch, dass ihr da nicht so verbissen seid und auch eure Marktposition, glaube ich, ganz realistisch und sinnvoll einschätzt und eben sagt, hey, wir sind da und wer mit uns arbeiten möchte, der kann das gerne tun, aber ihr überschätzt jetzt auch nicht den Markt und sagt, hey, wir sind jetzt auch, wir sind die wir heißen sozusagen, sondern seid da, glaube ich, ganz, ganz realistisch und fair unterwegs. Finde ich gut. Wünsche euch viel Erfolg und dann erstmal vielen Dank, dass du da warst.
Und ich habe zu danken für die Zeit auch.
Ja. Sehr gerne. Und an die Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, dann natürlich wie immer bewertet uns, schickt uns Mails, schickt uns Nachrichten und dann bauen wir das gerne weiter aus, das Thema. Also, danke, bis zum nächsten Mal und ciao.